Willkommen im Office. Ein Unternehmer-Podcast von Tankstellenbetreiber und Großhändler Enrico Kunert aus Guben und Medienunternehmer Paolo Schinef aus Cottbus. Aufgezeichnet auf einem Acker in Brandenburg.
Der Enrico Kunert und ich,
der Paolo Schinef,
und wir beide sind Unternehmer. Wir haben ja schon so oft irgendwie überlegt, wie könnten wir was zusammen machen? Und es ist gar nicht so einfach, was zu finden. Wir haben ja mal angefangen mit dem Automaten-Business-Idee.
Ja, Ideen hatten wir jede Menge gehabt.
Convenience Store.
Der Convenience Store, ja. Aber dann haben wir uns das ja mal durchkalkuliert und...
Ich war ja in Japan gewesen letztes Jahr. Und da haben mich diese Convenience Stores sehr fasziniert. Und ich konnte dich auch mit dafür begeistern. Aber bis zu dem Punkt, wo wir eine Tabelle aufgemacht haben und du mir gesagt hast, aus deiner jahrelangen Tankstellenerfahrung, erzähl doch, wir fangen vielleicht mal von Anfang an. Erzähl mal ein bisschen was über dich, Enrico. Wer bist du eigentlich?
Ja, ich bin Enrico Kunert, zarte 38 Jahre alt, also die 4 rückt immer näher. Ja, ursprünglich habe ich mal gelernt Reifenmaurer,
Reifenmaurer?
Macher.
Ach, Macher.
Hörst du immer schwer?
Macher. Ja, ich höre immer schwer.
Ja, gut, das stimmt. Ja, und dann hat es mir halt nicht mehr gefallen. Ja, und dann, ich wollte schon immer selbstständig sein. Und ja, da hat sich das mit den Tankstellen so ergeben, weil meine Mutter war schon selbstständig mit Tankstelle. Und da dachte man, starten wir da mal in die Selbstständigkeit. Ich war ursprünglich mal bei einer blauen Mineralölgesellschaft. Wir wollen ja keine Namen jetzt nennen. Dort hat es mir dann nicht mehr gefallen und... Wenn es ihm nicht mehr gefällt, kann man ja gehen. Ich bin ja kein Baum. Mhm. Ja, und jetzt bin ich bei Rheinland Kraftstoff in Eisenhüttenstadt und Guben.
Das heißt, du hast sogar 2 Tankstellen. Wann kommt die dritte?
Das weiß nur die Glaskugel. Also angestrebt bin ich auf jeden Fall, noch mehr Tankstellen zu betreiben. Aber muss halt die Gegebenheit da sein. Sollte relativ auch in der Nähe sein zu meinen jetzigen Standorten.
Na, Frankfurt-Oder würde sich ja anbieten.
Ja, da muss aber jemand in Rente gehen.
Also, Frankfurt-Oder, SB-Tankstelle.
Mach dich in Rente.
Nee, aber das ist doch eine coole Geschichte. Und in den jahrelangen Unternehmertum bei der Tankstelle würdest du anderen empfehlen, auch in dieses Business einzusteigen?
Ich sag mal so, man muss es lieben. Also mir macht es unheimlich Spaß, Tankstelle zu betreiben, das ist so vielfältig, man hat jeden Tag was Neues, es wird nicht langweilig, man lernt auch andere unterschiedliche Kunden kennen und so weiter und so fort. Personal macht auch jede Menge Spaß.
Mhm. Fetzt. Das heißt, du hast immer Action. Die Tankstelle hat doch eigentlich auch so diesen Charme, du hast ja eigentlich permanent unterschiedliche Leute da, vom Arzt bis zum Bauarbeiter. Alles da und da kommt die komplette Gesellschaft zusammen eigentlich bei dir. Ich weiß, letztens hattest du ja so einen schönen Umbau. Wir fangen ja mal an, die Geschichte so ein bisschen rückwärts zu erzählen. Mit dem Dixi-Klo fand ich sehr, sehr interessant. Du kriegst ja auch immer sehr viele Steine manchmal in den Weg gelegt in deiner als Tankstellenmensch.
Ja, also das mit der Dixi war ein bisschen unglücklich gelöst worden von dem einen Kontraktor. Und ja, der Bauzaun war dann weg. Also wir hatten eine Vorkurtsanierung. Ja, und die hatten die Dixi halt ursprünglich die ganze Zeit an Zapfpunkt 10 gehabt. Ja, und irgendwie wurde die dann vergessen. Und dann stand die halt eine ganze Weile an Zapfpunkt 10.
Ja. Das heißt, da konnte man nicht tanken, sondern sich erleichtern.
Sozusagen, genau.
Ich würde jetzt mal sagen, ich stelle mich mal vor.
Ja, wer bist denn du überhaupt?
Ja, ich bin der Paulus Schinef und ich habe... bin eine gelernte Fachkraft im Fahrbetrieb, also Busfahrer für die Leute, die nicht wissen, was eine Fachkraft im Fahrbetrieb ist, und Mediengestalter. Ich habe ja sehr viele Umwege gehabt, bis ich zu dem Punkt gekommen bin, wo ich heute bin, von Pizzafahrer über Staubsaugervertreter, über für so Tiefkühlprodukte, ich nenne jetzt mal die Marke bewusst nicht. Ich glaube, jeder weiß vielleicht diese Autos, die durch die Dörfer fahren und Tiefkühlprodukte an Leute verkaufen. War ich auch schon mal.
Beim Radio warst du doch auch mal.
Beim Radio war ich auch mal.
Haben wir uns ja kennengelernt.
Da haben wir uns tatsächlich sogar kennengelernt. Ich war davor auch sogar mal beim Fernsehen gewesen.
Das wusste ich noch nicht.
Das wusstest du noch nicht?
Nein.
Ich war tatsächlich mal beim Fernsehen in Köln. Bei den MMC-Kolonierungsstudios war ich mal über so ein Subunternehmen beschäftigt für eine Zeit lang.
Was hast du da gemacht?
also so vielleicht kennt ein oder andere die Sendung Genial daneben, das Quiz.
Sagt mir was.
Da habe ich im Backstage-Bereich unter anderem als Mediengestalter gewirkt, also sozusagen als Mediengestalter, das ist vielleicht ein bisschen ein oberflächlicher Begriff, also angefangen von Kabelhilfe bis hin zu Kamera, bis hin zu Set. Ja, ich würde nicht sagen Design, das Design, Set habe ich nicht designt, aber ich habe da einfach bei der Produktion mitgeholfen. So, also letzten Endes machst du da ja einmal alles, also ob du da wirklich dann Kabel trägst, ob du irgendwo mal eine Lampe anschraubst, einen Stuhl irgendwie hinstellst, beim Einlass von den ganzen Gästen irgendwie hilfst. Es war auch immer ein schönes Arbeiten, auch mit Hugo, Egon, Balder, auch mit den vielen Gästen so. Es ist jetzt nicht so, dass das so eine abgehobene Gesellschaft ist, diese Comedy-Truppe, die da waren. Da waren so vereinzelt mal Leute, die ein bisschen sehr große Stücke auf sich gehalten haben. Gut,
die hast du überall, würde ich sagen.
Ja, aber was ich sehr bemerkenswert fand, ist, dass der Herr Balder, und das rechne ich ihm sehr hoch an, mit der Crew sich sogar in die Kantine der Crew gesetzt hat und okay. Zwischen die Kameraleute gesetzt hat. Ihm war das furz egal, ob der Promi am Tisch saß oder nur ein Bühnentechniker. Das war denen egal, der hat sich mit allen unterhalten. Das fand ich sehr menschlich. Das haben lustigerweise die anderen nicht gemacht.
Die anderen zum Beispiel?
Also die anderen hier, Wiegald Bruning zum Beispiel oder Bernhard Hoeker. Wobei doch, der war auch ab und zu, aber nicht immer. Aber ich glaube, der war auch immer viel unterwegs. Ich glaube, so viel hat er gar nicht gegessen. Der hat ja meine Körpergröße. nur nicht meine Körperfülle, weil der aber auch sehr viel Sport macht im Vergleich zu mir. Ich glaube, der war dann in den Drehpausen, war da auch immer viel spazieren, joggen oder so. Ich weiß nicht mehr genau.
Und dich hat er nicht mitgenommen?
Nee.
Na, schade.
Nee, wir haben dann in der Kantine Currywurst gegessen in der Zwischenzeit. Also uns wohlst ernährt, sag ich mal. Nee, ansonsten, ja, wie gesagt, übers Radio haben wir beide uns dann kennengelernt. Und zwar eigentlich durch eine total paradoxe Aktion. Mein alter Arbeitgeber bei dem Radiosender hat so eine Aktion gemacht, wo so Werbesekunden verschenkt wurde. Und deine Mitarbeiterin war es gewesen, die sich da beworben hatte. Ich bin dann zu dir gefahren und das war so ein bisschen wie ein bisschen Liebe auf den ersten Blick.
Ja, ja. Wir wollen zwar beide nie heiraten, aber...
Es war dann schon, ich erinnere mich noch, ich hatte einmal so eine Mitarbeiterin dabei, die ich irgendwie anlernen sollte.
Ja, kann ich mich noch dran erinnern.
Und ich glaube, wir waren fast anderthalb Stunden bei dir und wir haben 90% nur gequatscht.
Also es war zumindest nicht wirklich produktiv im Sinne des Radiosenders, sagen wir es mal so.
Überhaupt nicht. Also gelernt hat sie tatsächlich nichts in dem Moment, aber es war eine trotzdem sehr fruchtbare Sache, nach wie vor. Ja, irgendwann habe ich dann entschieden, mich von diesem Radiosender zu lösen, weil ich mich selbstständig machen wollte, sowieso.
Aber du warst ja vorher schon selbstständig.
Ja, das stimmt. Vorher war ich ja auch so. Also ich hatte schon immer, ich mache das eigentlich, was ich mache, seit 2016. Seit 2016 habe ich den Gewerbeschein angemeldet und seitdem habe ich dieses Gewerbe. Und jetzt tatsächlich ist das ja der zweite Vollselbstständigkeitsanlauf seit letztem Jahr. Weil den ersten hatte ich ja vor Corona und wir wissen ja alle, was in dieser Zeit passiert ist, dass da wurde dann nämlich auch diese gesamte Medienwelt mal eben so einfach abgeschaltet.
Das war ja nicht bloß die Medienwelt, es war einfach alles, das ganze öffentliche Leben wurde stillgelegt.
Ja.
Ja.
Einige haben profitiert mit Masken, Jens Spahn zum Beispiel.
Ja. Ich sag mal so, wir Tankstellen haben eigentlich auch ganz gut profitiert, sage ich jetzt mal, vor allem die grenznahen Stationen.
Wie war denn das eigentlich so aus deiner Sicht? Erzähl mal die Corona-Zeit aus deiner Perspektive.
Ich sag mal so, ich möchte sie nicht wieder zurück. Fängt's an mit der ganzen Maskenpflicht, alles schön und gut, aber die Politik war dann der Meinung, dass alles den Betrieben aufzudrücken, dass die Maskenpflicht durchgesetzt wird. Wie gesagt, wir mussten uns beleidigen lassen und so weiter und so fort. Also das war keine schöne Sache. Ich sage mal so, wir haben zwar floriert, vor allem die grenznahen Stationen. Damals war ich ja noch bei der Blauen Mineralölgesellschaft. Ja, da hatten wir auf einmal deutlich mehr Tabakabsatz und so weiter und so fort. Also in der Tankstelle konnte man sich halt doch mal kurz treffen, unterhalten, was vielen Menschen auch gefehlt hatte.
Ja. Ja, diese sozialen, diesen sozialen Charakter, logischerweise, du hast du halt komplett verloren in dieser Zeit, ne?
Ja, ja.
Die Gesellschaft hat sich verändert. Man fing plötzlich an, Menschen, die man eigentlich gemocht hat, zu hassen, nur weil der eine der Meinung war, er möchte sich nicht impfen und der andere schon. Und anstatt einfach die Meinung zu akzeptieren und zu sagen, okay, gut, dann ist das halt so. Es obliegt ja jedem seiner eigentlichen Freiheit. Ich zum Beispiel habe mich auch freiwillig impfen lassen, habe aber auch jeden akzeptiert, der sich nicht freiwillig impfen lassen hat. Und es gab aber genug Leute, die dann plötzlich da der Meinung waren, ja, du hast dich jetzt impfen lassen, du bist einer von den Bösen, ich verschwinde jetzt aus deinem Leben und umgekehrt. Und andere, ganz, ganz viele Thematiken, die sich irgendwie daraus gebildet haben. Also das ist so, ich glaube, so das Schlimmste, was da passiert ist gesellschaftlich.
Die Gesellschaft wurde gespalten hier.
Ja, hat sich auch spalten lassen in dem Moment. Aber aus deiner Perspektive war es trotzdem so, dass es irgendwie weitergegangen ist.
Ja, es geht immer irgendwie weiter. Es muss weitergehen. Wie gesagt, nach dem Winter kommt immer der Frühling. Und somit haben wir das alle sehr gut überstanden, würde ich sagen. Und du, denke ich, damals auch in der Corona-Zeit.
Also Tatsache war es so bei mir gewesen, es war 3 Monate wirklich Stillstand. Also nichts, also gar nichts. Also weder irgendwelche Aufträge noch sonst irgendwas. Ich hatte wirklich großes, großes Glück, dass ich zu diesem Zeitpunkt noch ein, ja, so eine Art Anstellungsverhältnis hatte bei einem Verkehrsunternehmen, wo ich im Marketing gearbeitet hatte, wo paradoxerweise auch 1 Monat, auch wenn ich dieses Teilzeitgehalt bekommen habe, wirklich nichts war, weder ein Online-Meeting noch ein Treffen. Also diese gesamte Unternehmung hat sich in dieser Zeit neu erfunden. Es hieß ja dann auch kurzzeitig mal, so, da war ein kurzzeitiger Gedanke, ob ich dann irgendwie in den Fahrdienst sollte, weil ich habe ja noch zu dem Zeitpunkt einen Busführerschein gehabt. Aber musste ich zudem, habe ich dann vielleicht auch ein bisschen also ein bisschen egoistisch für mich entschieden, dass ich das nicht möchte, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt schon fast 3 Jahre Fahrdienst gehabt und habe dann auch irgendwann festgestellt, naja, als Busfahrer bist du ja dann doch in vieler Hinsicht Fußabtreter der Gesellschaft. Ich muss aber an der Stelle wirklich meine Lanze brechen für Busfahrer. Es ist ein wirklich wahnsinnig anspruchsvoller Beruf. Also für viele, die außenstehend sind, die denken immer, ach, der fährt ein bisschen hin und her und von Endhaltestelle zu Endhaltestelle hält man ein bisschen an, dreht das Lenkrad, wie auch immer. Aber diese Verantwortung, die auf deinen Schultern lastet, ich habe kein Problem damit, Verantwortung zu übernehmen. Aber diese Verantwortung, dass du eigentlich mit jedem Dienstantritt mit einem Bein im Gefängnis stehst, wurde zu dem damaligen Zeitpunkt nur bedingt honoriert. Und viel schlimmer fand ich die Tatsache, also das Gehalt ist ja eine Sache, das war okay, also da möchte ich nicht klagen drüber, das war okay. Es hätte ein bisschen mehr sein können, aber wo kannst du das nicht?
Das stimmt, nach oben sind keine Grenzen.
Nach oben sind keine Grenzen, aber was mein persönlicher Killer in diesem Beruf war, waren die Fahrgäste. Die Undankbarkeit, die kam, die Aggression, die gegenüber Busfahrern kam. Es kam ja damals auch nicht selten vor, dass es auch mal eben so spontane Messerstechereien gab im Bus. Das war jetzt...
Oh, das hast du jetzt nicht mit live erlebt.
Ich hab tatsächlich nur einmal einen Typen im Bus gehabt, der aggressiv war, wo einer mich verprügeln wollte, weil ich 3 Minuten zu spät war an der Haltestelle.
Wie kannst du nur?
Ja, so, und der hätte angeblich seinen Zug verpasst und ich hatte am Hauptbahnhof Standzeit gehabt und irgendwie eine Viertelstunde und ich bin, ja, ich glaube, 3 Minuten zu spät am Bahnhof gewesen. Also es war völlig im Rahmen. Also es war wirklich völlig im Rahmen.
Ja, aber ist das nicht so, dass man plus und minus 10 Minuten einrechnen muss? Also habe ich mal gehört. Ich
15 weiß nicht. Minuten sogar. 15 Im Personenbeförderungsgesetz steht drin, dass die Fahrgäste... Ich meine, 15 oder 20 Minuten sogar. Also auf jeden Fall müssen die Fahrgäste mit einer Toleranz von Minimum 15 Minuten rechnen. Wobei man aber auch dazu sagen muss, dass die Busfahrer damals auch angehalten wurden, also sehr, sehr stark angehalten wurden durch den Betrieb, lieber zu spät zu kommen als zu früh. Weil wenn du zu früh kommst, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ein Fahrgast den Bus nicht kriegt. Und wenn du dann Haltestellen zum Beispiel überspringst, und das ist sehr häufig in den Nachtdiensten passiert, weil du natürlich da kaum Verkehr hast. Das heißt, du stehst dann an jeder zweiten Haltestelle erstmal nur 3 Minuten blöde rum, weil du ja an einer Haltestelle übersprungen hast, weil da keiner rein oder keiner raus wollte. Das hat halt zur Folge gehabt, gehen wir mal von der Oma Hilde aus. Oma Hilde geht zur Bushaltestelle. Oma Hilde hat sich darauf eingestellt, der Bus kommt 10.49 Uhr. So, abends, tagsüber, wie auch immer. Und jetzt kommst du aber schon 10.48 Uhr und fährst 10.48 Uhr ab. 45 Sekunden vor der eigentlichen Abfahrtzeit. Und die stellt sich aber immer 30 Sekunden vorher hin, weil die vielleicht auch autistisch ist. Hat sie tatsächlich Anspruch auf ein Taxi? Das heißt, es wurde immer die genaue, sekundengenaue Zeit gestempelt, getrackt, wann eine Tür auf und eine Tür zugegangen ist und wann du abgefahren bist. Und dem, das wurde auch live übermittelt an irgendein System. Das heißt, wenn die Oma sich dann beschwert hat per Telefon, konnte der entsprechende Dispatcher nachsehen, aha, der Busnummer irgendwas, der ist tatsächlich 30 Sekunden zu früh abgefahren. Und das hätte dann für die Frau bedeutet,
sie kriegt ein Taxi.
Sie kriegt ein Taxi und das muss das Unternehmen komplett bezahlen.
Oder der Paulus, der zu früh los ist.
Ja, ich sag mal so, wenn das ein-, zweimal passiert, da drücken die Unternehmen auch ein Auge zu, weil also wenn du jetzt ein Busfahrer bist und also eigentlich, zumindest war es damals so, ich weiß nicht, wie es heute ist, ist ja schon ein paar Jahre her, 10 Jahre, war es zumindest so, wenn du als Busfahrer unterwegs warst und dir ist mal so ein zeitlicher Fehltritt passiert zu früh, wenn das einmal so alle 2-3 Monate passiert ist, alles gut. Wenn sich das aber gehäuft hat, dann musstest du dich auf Personalgespräche einstellen, weil dann nämlich auch so ein bisschen der Verdacht war, du willst früher Feierabend machen.
Ja gut, offiziell geht das ja schlecht.
Richtig. Als Busfahrer hast du einen festen Zeitplan, da musst du dich dran halten. Genau. Aber ich hatte es in der Geschichte einmal gehabt, in so einem Nachtdienst, dass da wirklich ein Besoffener, der hat irgendwie 3 Minuten, war ich am Hauptbahnhof gewesen, zu spät gewesen und er müsste jetzt irgendwie bis 4 Uhr morgens hier in Wuppertal bleiben, weil ich in Wuppertal damals gelebt habe und gefahren bin. Und er ist mich dann angegangen und hat mir Prügel angedroht und er wird mich jetzt zusammenschlagen und jetzt würde sich ja seine Frau scheiden. Deswegen, mein Glück war gewesen, weil er war wirklich sehr, sehr aggressiv. Also der hat dann noch angefangen, irgendwie mit Sachen aus seinem Rucksack nach mir zu schmeißen. Irgendwelche Flyer oder was auch immer der da dabei hatte, irgendwelche Papiere. Also es war jetzt nicht irgendwie ein Stein oder sowas. Also der hat da auch jetzt keinen großen Schaden angerichtet. Aber war halt schon beängstigend, so ein bisschen. Und mein Glück war, am Hauptbahnhof hast du ja zum Glück die Bundespolizei gehabt. Mhm. Und die haben das aber gesehen. Und dann waren die wirklich sehr schnell da. Also ich hatte, so schnell konnte ich gar keinen Notruf absetzen, dann waren die da.
So. Aber was machst du da als Busfahrer, wenn da jetzt keine Bundespolizei da ist?
Also, man wird angehalten als Busfahrer zu deeskalieren. Es gibt sogar richtige Schulungen, wie man deeskaliert. Ich habe auch versucht, in dem Moment zu deeskalieren. Also ich habe versucht, gesagt, jetzt setzen Sie sich erstmal kurz hin. Ich würde jetzt mal gucken, ob wir vielleicht eine Lösung finden. Weil ich meine, letzten Endes, wenn sowas passiert und es ist mitten in der Nacht, Stichwort Mobilitätsgarantie, kann man im Zweifel auch ein Taxi organisieren. Das wissen aber viele nicht oder wussten viele nicht zu dem Zeitpunkt. Ich bin der Meinung bis heute, dass der einfach nur Bock hatte, sich zu fetzen.
Er hatte einfach einen schlechten Tag.
Hatte einen schlechten Tag.
Da war halt der Busfahrer gerade da.
Dann wollte der dem Polizisten, glaube ich, sogar eine geben. Also der war da wirklich so ein auf, hat den dann geschubst und dann haben die den halt festgesetzt und in die Wache mitgenommen. Aber mehr ist halt an dem Abend noch nicht passiert. Hm. Aber in dem Fall war es tatsächlich so, dass ich dann halt so voller Adrenalin war. Ich wäre wahrscheinlich sogar noch die letzte Runde gefahren. Aber ich musste das ja natürlich melden. Und die Schicht, also die Dienstleitung oder die der Disponent hat dann entschieden, dass ich Feierabend machen soll, weil das Risiko, wenn ein Busfahrer natürlich aufgeregt ist, einen Unfall zu bauen, dann natürlich deutlich höher ist als sonst. Und dann sollte ich am Hauptbahnhof direkt Feierabend machen. Wurde dann einfach abgelöst. Und ich habe halt zu dem Zeitpunkt direkt am Hauptbahnhof gewohnt. Also für mich war es tatsächlich gar nicht. Okay. Weil dann bin ich einfach die 3 Minuten nach Hause gelaufen. Und dann war alles gut. Ja.
Na, das ist doch sehr schön. So, ja. Das war ja deine Vergangenheit. Was machst denn du jetzt so alles?
Jetzt bin ich Unternehmer im Medienbereich. Und unter anderem machen wir zusammen Social Media Content.
Ja.
Für deine Tankstellen. Für sowohl deine Tankstelle in Guben und Eisenhüttenstadt. Und wir hatten ja zwischenzeitlich noch ein kleines anderes Projekt mit einem Online-Shop, wo wir mal so ein bisschen mit Handpuppen gearbeitet hatten.
Ah, das war sehr traumatisch teilweise.
Es war sehr traumatisch, das stimmt allerdings, ja.
Oh, nee.
Da hast du jetzt entschieden, die Notbremse zu ziehen. Das ging jetzt so 2 Monate ungefähr. Mhm. Du kannst ja kurz erzählen, Online-Shop für Tankstellenprodukte, die man sozusagen auch in der Tanke bekommt, halt zu etwas veränderten Konditionen, die du dann über einen Online-Shop angeboten hast im B2C, also Business to Customer. Also für die, die es nicht wissen, was das bedeutet, also von Unternehmer zum Kunden, Privatkunden.
Ja, das war halt mal von uns beiden so eine kleine Schnapsidee, die wir mal hatten. Einfach mal einen Online-Shop, einen Tankstellen-Online-Shop zu machen für Privatkunden. Das Problem ist einfach bloß, die gesetzlichen Anforderungen für Online-Shops oder allgemein, das ist einfach exorbitant schlimm, sage ich jetzt mal. Mhm. ich sag mal so, du stehst mit einem Bein im Knast oder mit der Abmahnung im Haus und wie gesagt, dann hast du dann noch, jetzt kommt wieder neu ab 1. Juni oder ab 1. Juli jetzt erst mit dem Widerrufsbutton, dass du für den Endverbraucher einen Button, der muss von jeder Seite erreichbar sein, zur Verfügung stellen muss und wo er seinen Kauf dann widerrufen kann. Keiner konnte so richtig sagen, wie der aufgebaut sein muss, was dahinter ist. Wie gesagt, man hat dann meistens bloß geraten. Ja, fängt damit an und hört damit auf. Und das ist eigentlich, viele Sachen weiß man auch gar nicht.
Kannst du auch gar nicht wissen.
Was teilweise Verantwortungen sind. Gut, Jugendschutz ist das eine. Wir hatten ja auch mit FSK 18 Produkten, hatten wir auch drin. Das war eigentlich alles relativ einfach mit Jugendschutzbeauftragten und so weiter und so fort. Aber
wer war der Jugendschutzbeauftragte?
Das war jemand von dem Händlerbund und somit hat er sich dann drum gekümmert, hat die Seite sich angeguckt, hat gesagt, okay, da müsst ihr da noch was einstellen, da müsst ihr da noch was einstellen und dann ging das alles in Gang. Das war eigentlich alles ganz pflegeleicht, aber so jetzt mit den ganzen Neuerungen, wie gesagt, man kann ja gar nicht so schnell gucken, wie sich unsere Gesetzgeber bzw. die EU irgendwas Neues einfallen lässt. Dann ist es jetzt aktuell mit der Verpackungsverordnung, die sich derzeit auch schon wieder dreht, dass jetzt, man musste ja seine Verpackung lizenzieren, die man an Endkunden herausgibt. Da musste man so einem dualen System beitreten, musste halt angeben, wie viel Verpackungsmaterial du hast und wie viel du an den Endkunden rausgibst. Das musstest du melden, musstest du halt dementsprechend Geld bezahlen. Das wollen sie jetzt zum Glück ein bisschen lockern, dass das schon die Hersteller machen, aber dann ist es auch schon wieder undurchsichtig. Bei gebrauchten Verpackungen musst du dich trotzdem lizenzieren, obwohl eigentlich im Sinne der Umwelt ist das ja praktisch, aber die musst du dann trotzdem lizenzieren und bezahlen.
Also im Endeffekt haut der Gesetzgeber da aber auch schon ganz schön rein. Das kenne ich ja von meinem Gewerbe auch, dass... Also als ich mich jetzt voll selbstständig gemacht, das war ja meine erste Vollselbstständigkeit ähnlich, aber da hatte ich das alles noch nicht so ganz durchblickt, weil ich da halt sehr vieles auch alleine gemacht habe. Es kommt ja doch aus jeder Ecke irgendwie immer einer, der plötzlich die Hand aufhält und sagt, ja, also du schuldest uns jetzt übrigens Geld und du hast diese Regel nicht beachtet und du hättest dich ja informieren können.
Ja, das ist ja genauso wie, du machst dich selbstständig, da kommt IHK, BG,
Handwerkskammer,
IHK, Industrie- und Handelskammer.
Naja, aber pass auf, das ist mir zum Beispiel passiert. In meinem Gewerbe, also mein Hauptsitz ist in Cottbus. Wir sind hier in Radebeul, gerade in meinem Büro, in der Zweigstelle. Das ist nicht die Hauptgeschäftsstelle, das ist eine Zweigstelle. Die ist auch als Zweigstelle angemeldet im Gewerbeschein, auch hier in Radebeul. In Cottbus ist alles mit der IHK geregelt. Punkt. Wofür ich zwar aktuell den Beitrag zahle, weiß ich noch nicht, weil ich habe ehrlich gesagt noch keinen wirklichen Nutzen daraus
gezogen. Das weiß, glaube ich, keiner so richtig.
Ja, also ich meine, ich bin ja noch nicht mal ein ausbildungsberechtigter Betrieb, dass ich irgendwelche Schulungen oder sowas bekäme. Und ich habe letztens mal eine Leistung in Anspruch nehmen wollen, eine Weiterbildungsmaßnahme durch die IHK. Und die hätte mich irgendwie jetzt separat 300 Euro gekostet. Dann habe ich mal nachgefragt, aber wofür bezahle ich denn eigentlich die Beiträge? Und daraufhin habe ich keine Antwort bekommen.
Ist ja wie bei der GEZ.
Ja, aber gut, okay, das kann auch am Sachbearbeiter liegen. Nee, aber Tatsache ist es so, kaum hatte ich das hier in Radebeul angemeldet, meldete sich plötzlich die Handwerkskammer und meinte so, ja, sie üben ja diese Tätigkeit aus. Das ist ja nicht in der IHK, sondern das gehört ja zur Handwerkskammer. Ich gesagt, Moment mal, aber wieso? Das weiß ja die Handwerkskammer in Cottbus auch, dass ich das ausübe. Die werden das ja diese Info bestimmt auch gekriegt haben, warum... meldet sich denn jetzt die Handwerkskammer Dresden? Und hieß es, ja, ich muss hier diesen Antrag ausfüllen und habe dann aber diesen Antrag ausgefüllt, weil ich mir so gedacht habe, ja gut, okay, ne, scheint ja gesetzlich irgendwie verpflichtet zu sein, habe dann aber ein Schreiben aufgesetzt, weil mir da jemand den Tipp gegeben hat, ja, schick ruhig wohlwollend den Antrag hin, schreib aber dazu, du bist ja in der IHK Cottbus bereits organisiert, auch mit deinen Nummern und mit deinem Ansprechpartner. Da musste ich erstmal rausfinden, wer mein Ansprechpartner bei der IHK ist. Ich wusste gar nicht, dass ich einen habe. Aber ja, ich habe einen, der meinem Buchstaben zugeordnet ist. Und dann habe ich den Ansprechpartner praktisch rausgesucht, habe dem das erzählt, der hat mir das auch bestätigt sogar, ja, schreiben Sie doch mal in die Handwerkskammer und mit meinem Kontakt und so weiter und so fort. Dann habe ich das hingeschickt, das war letztes Jahr im Mai und seitdem habe ich von der Handwerkskammer Dresden nie wieder was gehört.
Aber du kriegst doch bestimmt jährlich eine Rechnung, oder?
Nee, gar nicht.
Auch nicht? Ich
habe nie wieder was von der Handwerkskammer gehört.
Also IHK, die schicken mir regelmäßig einmal im Jahr Rechnung.
Also IHK ja, aber Handwerk, also HWK nicht. Die HWK nicht.
Okay.
Also, wer weiß, ob die sich mit der IHK in Cottbus unterhalten haben oder ob die sich dann so gedacht haben, okay, gut, na, wenn der hier sowieso nur Zweigstelle, dann nicht, dass das hier noch ein Streitfall wird, der vielleicht noch öffentlichkeitswirksam wird oder so. dass sie dann lieber auf die paar Mark 50 verzichten oder so. Aber ja, also hast du denn einen Nutzen von der IHK bis jetzt tragen können?
Nein, nicht wirklich. Also wie gesagt, das wurde anhand eines Gewinns, was das Unternehmen jährlich macht, berechnet. Und die schicken dir dann einmal im Jahr eine Rechnung und dann war's das.
Also ich bin ja offen für Transparenz. Wenn sich mal auf diesen Podcast ein IHK-Mitarbeiter melden könnte, du bist herzlich oder sie sind herzlich eingeladen, mal vorbeizukommen in diesem Podcast, dass wir einfach mal darüber sprechen können, was die IHK eigentlich an Leistungen anbietet, weil ich glaube, es geht vielen Unternehmern so, mit denen ich mich auch über die IHK unterhalte, viele wissen gar nicht, was eine IHK überhaupt macht. Insbesondere, also ich wüsste es jetzt auch nicht. Also selbst wenn ich jetzt irgendwie, ich habe auch schon mal gegoogelt, aber selbst bei Google kommen da Ergebnisse raus mit irgendwelchen AGB-Service, aber den musst du auch irgendwie trotzdem bezahlen und was weiß ich alles.
Ja, da kannst du dich gerne mal hier melden und mal vorbeikommen.
Ja. Jetzt haben wir schon eine halbe Stunde.
Oh, Zeit vergeht.
Die Zeit vergeht schnell, wenn man Spaß hat.
haben wir doch immer, Paulus.
Das haben wir wirklich immer. Enrico, wir haben ja noch ganz viele Projekte. Wir haben ja, es ist heute nur ein kleiner Anriss, mal so eine kleine Vorstellung gewesen für die, die uns noch nicht kannten. Und ansonsten werden wir in den nächsten Folgen einfach mal berichten, was so die Projekte sind, die noch folgen und kommen. Weil, also bei mir sind ja noch sehr viele Projekte, die ich auch noch nebenbei betreue und bei dir aber auch. Sowohl, es geht von Spieleentwicklung bis hin zu lecker Eis und Großhandel.
Genau.
Also.
Und Postkarten.
Und Postkarten. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten.
Tschüss.
Enrico, hat mir Spaß gemacht.
Ach so, ja?
Ja. Auch. Sehr schön.
Im Office ist ein Podcast aufgezeichnet und produziert von der Schienef.de Mediengruppe mit Enrico Kunert und Paulus Schienef. Aufgezeichnet auf einem Acker in Brandenburg.